Also im Moment haben die Russen mehr Vertrauen zu den Türken als zu den Schweizern, weil sich die
Ja.
Türken innerhalb der NATO neutraler verhalten als die Schweiz außerhalb der NATO.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Pascal Lotta, Professor für Neutralitätsstudien, spricht über Schweizer Neutralität, inkonsequente Außenpolitik und mediale Gleichschaltung. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmuth & Co. Privatbankiers. Pascal, die Neutralität gehört zum Selbstverständnis der Schweiz. Doch das Verständnis für die Neutralität in der Schweiz scheint abzunehmen. Woran liegt das und wie erklärst du dir das?
Nach momentanen Umfragen, die auch von der Universität Zürich mitgemacht werden, wird die Neutralität von 91% der Bevölkerung getragen. Mhm. Aber was diese Neutralität bedeutet, das ist alles andere als klar. Und das sehen wir im Moment im politischen Diskurs. In den gleichen Umfragen wird auch immer wieder gezeigt, dass zum Beispiel ein guter Teil der Bevölkerung eine NATO-Mitgliedschaft absolut positiv entgegensteht. Also in der letzten Umfrage, dass 30% der Leute antworten, ja, die Schweiz sollte der NATO beitreten. Das bedeutet, dass wir mindestens 21% der Bevölkerung haben, die Neutralität nicht als inkompatibel mit der NATO anschauen. Und das ist etwas, was man diskutieren muss. Was bedeutet die Neutralität? Und die Neutralität ist ein relativ sinnleeres Wort. Man muss das immer wieder neu befüllen. Und wir Schweizer haben das über die letzten 200, 300 Jahre immer wieder gemacht. Immer wieder neu.
Und du beschäftigst dich ja beruflich damit, als Wissenschaftler, mit den Neutrality Studies. Wie bist du zum Thema überhaupt gekommen?
Ich habe 2014 mein Doktorat angefangen in Tokio und habe dann, ich habe lange ein Thema gesucht und mein Doktorvater hat mir dann gesagt, also schau doch mal, was die Schweiz mit Japan gemacht hat im Zweiten Weltkrieg, diplomatisch, da wissen wir einfach nichts. Da bin ich das anschauen gegangen und habe gemerkt, da war tatsächlich sehr viel diplomatischer Kontakt. 39, 40, 41 bis 45, also wir hatten einen Schweizer Gesandten in Japan und dasselbe galt für die Schweden und auch für die Spanier. Und das hat niemand wirklich groß aufgearbeitet, obwohl der spanische Fall, der war am besten aufgearbeitet, aber Schweden und die Schweiz nicht. Da habe ich gesagt, mache ich doch das. Und habe dann herausgefunden, dass diese drei Länder diplomatisch extrem viel tun konnten in und mit Japan, das uns eigentlich gar nicht so bewusst war. Und dass diese drei Länder, also die sind ja auch sehr verschieden, Spanien war ja eine Diktatur damals. Aber egal ob Diktatur oder direkte Demokratie oder repräsentative Demokratie wie die Schweden, es spielte keine Rolle. Das Faktum, dass die drei Länder neutral waren, hat ihnen die Möglichkeit gegeben, sich diplomatisch einzusetzen. Und da habe ich dann gemerkt, dass das Neutralitätsthema viel größer ist, als was ich davon dachte und habe dann entschieden, ich mache das zu meinem Studienfokus.
Und mir scheint immer, das Thema der Neutralität ist dann in den ausländischen Universitäten fast ein größeres Thema als in der Schweiz.
Täuscht. In anderen Orten der Welt ist die Neutralität eigentlich kein richtiges Thema. Bei uns gehört die Neutralität, wie gesagt hast, auch zum Selbstverständnis. Und im Ausland gehört sie dann so zu historischen Studien und so weiter. Aber wir nehmen dieses Thema anders wahr. In der Schweiz ist das Interessante, dass wir immer das Gefühl haben, wir hätten dieses Konzept erfunden. Und das stimmt absolut nicht. Also wir sind eigentlich eine sehr uninteressante Form der Neutralität, von der es viel, viel interessantere Versionen gab in der Geschichte und auch zum Beispiel heute. Und die Diskussion geht damit immer irgendwie ein bisschen auseinander.
Also was denn zum Beispiel?
Also die wichtigste Neutralität des 19. Jahrhunderts war für mich ohne Frage die der Vereinigten Staaten von Amerika. George Washington hat 1793 schon die Neutralität der USA erklärt. Und hat die dann auch, die wurde dann mehr oder weniger mit ein paar Pausen bis 1941 weitergeführt. Eben die Pause im Ersten Weltkrieg, aber dann ging es gleich zurück. Dann hatten sie wieder Neutralitätsgesetze, die sie verabschiedet haben. Und die Neutralität der USA war aber ganz anders als die der Schweiz. Also es hat nicht bedeutet, dass die USA nirgends Krieg macht. Es bedeutet, dass die USA gegenüber Europa neutral blieb, aber gegenüber Südamerika und gegenüber dem Pazifik immer sagte, nein, nein, da machen wir, wie wir wollen und wir kämpfen die Kriege, die wir wollen. Wir kämpfen einfach nicht diese nutzlosen, dummen Kriege der Europäer. Da machen wir einfach nicht mit. Und Europäer, wenn ihr uns reinziehen wollt, dann schießen wir zurück, aber wir bleiben neutral. Das ist ein ganz interessantes Neutralitätskonzept, was eben auch viel, also was dann auch viel unsere Konzeption der Neutralität, der Schweizer Neutralität eigentlich über den Haufen wirft.
Aber jetzt gibt es ja auch in der Schweiz etwa 350 Jahre Geschichte der Neutralität. Kannst du vielleicht die wichtigsten Eckpunkte dieser Geschichte kurz sagen? Was war da wichtig in der Geschichte? Was muss man wissen?
Also dass die verschiedenen Schweizer Kantone sich auch untereinander eben ab und zu immer wieder neutral gegeben haben und ihm gesagt haben, wir beziehen keine Position. Und das wichtigste Datum für die Schweizer Neutralität ist sicher 1815. Als wir nach den Napoleonischen Kriegen diese große Konferenz hatten in Wien, den Wiener Kongress, und da wurde Europa neu geordnet und die Schweiz wurde dort offiziell für neutral erklärt. Und da gibt es dann immer wieder diese Diskussion, hat die Schweiz dort ihre Neutralität verteidigt oder wurde sie von den Großmächten neutralisiert? Also wurden wir von außen her, wurde uns das aufgezwungen oder nicht? Und das Wichtigste dabei ist, es ist ein Zusammenspiel aus beidem. Also die Schweizer haben sehr gekonnt mit den Russen, den russischen Gesandten, weil die Schweiz hatten gar keine Gesandten in Wien. Aber wir hatten den Herrn Pictet de Rochemont, der war gut befreundet mit den Russen und hat dann den Russen gesagt, ihr solltet uns doch für neutral erklären. Die Russen haben das genommen und gesagt, gut, wir bringen das beim Kongress ein, die anderen 7 Großmächte haben Ja gesagt, dann haben 8 unterschrieben und gesagt, gut, Schweiz soll neutral sein, kriegt auch noch Genf dazu und Bistum Basel und so weiter. Eine gute Pufferzone zwischen den Franzosen und den Österreichern, damit die sich nicht an den Hals gehen, damit die Alpen frei bleiben. Und die Schweizer haben dann dankend Ja gesagt, das ist genau das, was wir wollen, haben unterschrieben und gut war's. Und seither, 200 Jahre, haben wir die moderne Schweizer Neutralität eigentlich, wobei auch die immer wieder sich geändert hat natürlich mit dem Inhalt.
Genau. Ein wichtiger Punkt war ja auch 1938, als die Schweiz von der differenziellen zur eigentlich absoluten Neutralität zurückkehrte. Kannst du vielleicht dazu was sagen? Wie ist das gekommen?
Das sind zwei wichtige Bruchpunkte und das sind natürlich immer die großen Kriege. Nach dem Ersten Weltkrieg hat die Schweiz 1919 war sie ein Gründungsmitglied des Völkerbundes, also der Vorgängerversion der Vereinigten Nationen, und hat dort gesagt, okay, wir machen mit und hat darum auch dann gesagt, wir machen jetzt diese differenzielle Neutralität, also wenn Sanktionen verhängt werden, dann machen wir bei denen mit, aber wir bitten schon von Anfang an, wir wollen eine Klausel, die sagt, dass wir dann, wenn tatsächlich dann kriegerische Maßnahmen angewendet werden würden, dann machen wir dann nicht mit. Also das haben sie sich von Anfang an ausgeboten und dann haben die Schweizer auch mitgemacht und haben auch sehr, sehr stark gepusht, dass man zum Beispiel Italien bestraft für diese Inkursion nach Äthiopien 1934, das hat das angefangen. Und da haben die Großmächte dann nicht mitgemacht und die Schweizer zusammen mit den Schweden, zusammen mit den linken Spaniern, also vor dem Umsturz, und auch den Griechen haben immer wieder, die kleineren Länder haben immer wieder gepusht, also wir müssen auch Japan bestrafen für was in China passiert. Und die anderen Großmächte haben nicht mitgemacht. Und 1938 war dann absolut klar, das ganze System bricht auseinander, es funktioniert nicht. Und da sind die Schweizer zusammen mit den Schweden und anderen kleinen Staaten haben gesagt, so, wir gehen wieder zurück zur integralen Neutralität, also wir machen auch bei Sanktionen nicht mehr mit, weil es funktioniert nicht, also wir können es nicht. Auch mit den Italienern, wir konnten gar nicht, das Tessin wäre abgekapselt gewesen. Und so hat man dann wieder gesagt, so, es bricht alles zusammen, wir gehen wieder zurück zum Standardmodus.
Genau, die Schweiz hat ja die Sanktionen jetzt übernommen, der USA und von der EU beim Russlandkrieg. Das ist ja eigentlich wieder eine Zuwendung zur differenziellen Neutralität. Gab es schon vorher solche Bewegungen oder war das eigentlich etwas ganz Neues? Also haben wir eigentlich diese Zeit seit 1938 mehr oder weniger in der absoluten Neutralität gelebt oder nicht?
Nein, schon nicht ganz. Also ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wann die Schweiz zum ersten Mal angefangen hat, wieder Sanktionen zu verhängen, aber das war in den 1990er Jahren, als sie dann stückweise angefangen hat, bei Sanktionen mitzumachen. Mhm. Vor allem natürlich am Anfang UNO-Sanktionen, weil die Schweiz war ja bis 2002 auch kein UNO-Mitglied, weil auch das eine Debatte war, ist die UNO vertretbar mit der Neutralität. In den 1990er Jahren, also gerade nach dem Ende des Kalten Krieges, hat sich das dann Stück für Stück geändert. Und eine große Änderung kam 2014, als die Russen in der Krim eingefallen sind und diese annektiert haben. Da hat die EU und die USA haben dann schon da Sanktionen verhängt. Und die Schweiz hat dann gesagt, wir verhängen unabhängig eigene Sanktionen. Wir kopieren nichts von außen, wir verhängen unsere eigenen Sanktionen aus souveränem Recht. Der Unterschied dann zu 2022 war, dass die Schweiz gesagt hat, okay, Copy-Paste. Was ihr verhängt, das machen wir auch. Also sich direkt dann ankoppeln. Und das ist jetzt eine sehr starke Form des sich Angliederns, vor allem weil ja diese Sanktionen auch nicht von der UNO verhängt sind. Also das sind nicht legale Sanktionen innerhalb des UNO Völkerrechts, so wie es existiert, weil offiziell darf das nur der Sicherheitsrat verhängen, völkerrechtliche Sanktionen.
Also nehmen wir jetzt an, eine Art dritter Weltkrieg bricht aus, wird dann die Schweiz sofort wie 1938 zurückkehren zu einer Art absoluten Neutralität?
Das ist die große Frage. Es gibt im Moment Bestrebungen auf beide Seiten, dass die Schweiz eben wieder mehr neutral wird. Das ist auch die Neutralitätsinitiative zum Beispiel, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden. Ja. Die gehen in diese Richtung. Es gibt Bestrebungen zu sagen, nein, also wenn in Europa Krieg ausbricht, vor allem ein atomarer Krieg, dann ist die Schweiz automatisch davon betroffen. Das heißt, wir sind auch angegriffen. Das heißt, wir müssen mit den Verbündeten zusammen zurückschießen. Da gibt es im Moment beides in der Schweiz. Ich weiß nicht, wohin das Pendel schwingen wird. Beides ist möglich.
Okay, du unterstützt ja die Neutralitätsinitiative, bist aber gleichzeitig Mitglied der SP. Wie geht das zusammen? Hast du da auch schon Rückmeldung gekriegt? Mein Gott, bist du Wahnsinn? Wie kannst du diese Initiative unterstützen?
Ja, da hatte ich auch schon böse E-Mails oder respektive sehr fragende E-Mails, die das nicht verstehen, von anderen SP-Mitgliedern.
Und was sagst du da?
Ich teile eure Meinung nicht oder ich teile auch eure Analyse nicht des Problems, das wir im Moment in Europa haben. Das Problem ist, dass wir in einer Eskalationsspirale drinstecken zwischen auch den Russen, den EU-Staaten, den Amerikanern. Und in dieser Spirale zu sagen, wir ergreifen Partei, das wird nicht helfen, das Ganze besser zu machen. Es würde mehr helfen, wenn sich mehr Staaten aus dieser Spirale ausklinken und sagen, da mache ich nicht mit. Und da hätte ich es eben gerne, wenn die Schweiz einer der Staaten wäre, der sagt, da mache ich nie mit. Also wenn ihr euch die Köpfe einhauen wollt, wenn ihr euch gegenseitig sanktionieren wollt, dann macht das. Aber wir als Schweiz werden so weit wie möglich, wie wir das können, nicht tun. Da ist natürlich das Problem dann, dass wir immer von zwei Seiten her auch sehr viel Hitze kriegen. Also die Sekundärsanktionen der USA wären natürlich verheerend für die Schweiz. Also die Schweiz muss bis zu einem gewissen Grade mitmachen, weil wenn uns die UBS zusammenbricht, wegen Sekundärsanktionen, dann haben wir ein riesengroßes Problem. Aber sich dessen auch gewahr sein, das wäre mir, ist mir wichtig. Und ich teile da einfach nicht die Analyse der Kollegen, die da nicht einverstanden sind.
Es ist ja lustig, wie die Neutralität je nach Ereignis ausgelegt wird. Nach dem Angriff von Russland twitterte zum Beispiel Cedric Wermuth als SP-Parteipräsident: Neutralität bedeutet nicht zu schweigen, sondern bedingungslos für den Frieden, für Menschen und Völkerrecht einzustehen. Das muss der Bundesrat jetzt tun, mit einer klaren Haltung und mit harten Sanktionen gegen die Schergen des Putin-Regimes. Also kann man Neutralität eigentlich so auslegen?
Nein, das kann man. Also, kann man? Ja, das muss ich sagen, ist Herr Wermuth mutig. Aber da frage ich mich, warum er das nicht gesagt hat bei Israel. Also im Moment hat Israel über 40.000 Zivilisten getötet in Gaza. Und da war dann Herr Wermuth relativ still. Nein, das stimmt nicht. Entschuldigung. Also die SP hat sich auch da eigentlich positioniert. Ich will jetzt hier niemandem etwas vorwerfen. Aber der Punkt ist, dass als Staat haben wir gesagt, wir verhängen Sanktionen gegen Russland, weil es Völkerrechtsgerecht gebrochen hat. Gegen Israel machen wir das nicht, gegen andere Staaten machen wir das auch nicht. Die USA bricht Völkerrecht in Syrien, besetzt im Moment ein Drittel Syriens, völkerrechtswidrig, und Israel auch, die Golanhöhen, und da verhängen wir keine Sanktionen. Und da muss ich sagen, das ist keine konsequente Außenpolitik, die alle Seiten gleich behandelt. Wenn wir alle Seiten gleich behandeln können oder mindestens mehr oder weniger gleich sanktionieren können, ja, dann wäre es auch wieder eine Art der Neutralität, der Gleichbehandlung. Aber das tun wir im Moment nicht. Wir sind im Moment sehr selektiv, wo wir moralisch sanktionieren wollen und wo nicht. Und wenn wir das nicht können, weil wir halt von den USA und der EU abhängen, dann wäre meine Meinung, dass wir so gut wie möglich auf Sanktionen immer verzichten sollten, außer wenn wir wirklich müssen. Und nicht die Copy-Paste-Methode der EU übernehmen.
Im Russenkonflikt hast du für uns 2022 geschrieben, dass ich die Schweiz mit der Übernahme der Sanktionen zur Konfliktpartei gemacht habe. Und Konfliktpartei heißt ja eigentlich, die Schweiz ist im Krieg. Davon habe ich jetzt persönlich hier noch nichts gemerkt.
Nein, sie ist im Konflikt.
Und das ist der Unterschied?
Ein Krieg ist ein völkerrechtlich gut definierter Zustand, was dort passiert und was nicht. Ist auch rechtlich geregelt. Also sobald Krieg herrscht, gilt dann das humanitäre Völkerrecht. Also wenn man sagen, dass man keine Zivilisten erschießen darf, dann ist das Teil des humanitären Völkerrechts. Im Frieden gilt natürlich ganz anderes Recht. Da darf man generell niemanden töten, im humanitären Völkerrecht dann schon. Also da darf man Soldaten erschießen, Zivilisten aber eben nicht. Die Schweiz ist nicht in diesem Krieg mit drin. Das Wichtige an der Neutralität ist, dass ich sage immer, man soll sich die Neutralität nicht vorstellen wie jemand, der zwischen zwei Polen steht, so wie eine Waage. Das ist ein schlechtes Sinnbild. Das bessere Sinnbild ist ein Dreieck. Wir haben zwei Konfliktparteien und dann wir haben eine dritte Partei, die sich irgendwie zu dem Konflikt, der zwischen diesen Parteien steht, positionieren muss. Jetzt gibt es einen heißen Krieg zwischen den Russen und den Ukrainern. Und in diesem Konflikt ist die Schweiz, und das hat sie auch gesagt, wir sind da neutral, militärisch neutral, auch Haager Konvention, da wenden wir alles an. Das Problem ist, dass wir einen zweiten Konflikt haben. Wir haben dann noch einen dritten, aber der zweite ist natürlich der strukturelle Konflikt zwischen den Russen und der NATO. Und das ist nicht ein heißer Schusswechselkrieg. Das ist ein kalter Krieg, der sich auch über die Sanktionen ausspielt und über die Rhetorik und über die Stellungnahmen in den Vereinten Nationen. Und in diesem kalten Konflikt, da hat die Schweiz eindeutig Stellung bezogen und gesagt, eben, wir machen Sanktionen und wir verdammen das, was die Russen da machen, und beziehen diplomatisch Stellung. Und in dem Sinne ist sie Teil des strukturellen Konflikts, nicht des Schusswechselkrieges.
Ja. Du hast auch geschrieben, andere Staaten der Welt verhalten sich im kalten Großmachtkonflikt wesentlich neutraler als die Schweiz, also auch hinsichtlich auf Russland, Ukraine. Wer ist das konkret?
Quasi der ganze globale Süden, also quasi ganz Südamerika, der also größte Teil Asiens, die afrikanischen Staaten.
Die verhalten sich oft gar nicht, oder?
Nein, die sagen, wir sind unglücklich mit dem Krieg, der herrscht, aber wir werden hier einen Teufel tun und irgendwem Sanktionen auferhängen. Also auch
Indien, oder?
Auch Indien, auch China. Also China ist ein wunderbares Beispiel, wo der Westen immer wieder sagt, die helfen den Russen, das sind jetzt Verbündete der Russen. Die Chinesen liefern kein Kriegsmaterial an die Russen. Die NATO schaufelt tonnenweise Kriegsmaterial in die Ukraine rein. Das tun die Chinesen nicht. Das Einzige, was die Chinesen tun, ist, sie verkaufen den Russen weiterhin Elektronikmaterial, das allenfalls für Kriegszwecke verwendet werden kann. Aber die Chinesen sagen offiziell, wir wollen, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhört. Sie haben auch schon einen Friedensplan schon vor über anderthalb Jahren gesendet und gesagt, hört auf, Herr Zelensky redet mit den Chinesen, also die Putin redet mit den Chinesen. Also die Chinesen haben eine viel bessere Mittelrolle, respektive wieder eine Dreiecksrolle in diesem Spiel, als zum Beispiel die Schweizer. Weil die Schweizer haben definitiv das Vertrauen der Russen verloren. Das wollten wir ja auch gar nicht. Aber die Russen vertrauen den Schweizern sicher nicht, den Chinesen schon.
Aber wäre es denn politisch aus deiner Sicht möglich gewesen, dass sich die Schweiz zum Beispiel wie Indien verhalten hätte?
Die Schweiz hätte sagen können, wir übernehmen nicht alle Sanktionen, respektive wir übernehmen die Sanktionen, wo, wenn wir sie nicht übernehmen, dann würden wir Sekundärsanktionen kriegen. Dann machen wir das halt, aber den Rest machen wir nicht. Also es gibt so Beispiele. Den Schweizer Flugraum für die russische Zivilluftfahrt zu sperren. Da muss man mir mal erklären, wie ein russisches Flugzeug in den Schweizer Flugraum kommt, ohne über EU-Luftraum zu fliegen. Das ist ein reines Token-Sanktion, die man übernimmt, um moralisch überlegen zu sein und der EU sagen zu können und den Amerikanern, wir sind auf eurer Seite. Aber das hat keinen praktischen Einfluss, nichts. Und darauf hätte man einfach verzichten können, dann könnte die Swiss auch über Russland rüberfliegen.
Weil das kann man jetzt nicht mehr.
Nein, weil die Russen haben gesagt, wenn ihr euren Luftraum für uns sperrt, dann sperren wir den unseren für euch. Und jetzt kann die Swiss nicht mehr über Russland rüberfliegen. Macht ja auch Sinn. Also Reziprozität, das kann ich verstehen. Darum, also solche Sachen und auch andere, von denen ich im Moment keine anderen Beispiele habe, könnte man darauf verzichten. Die, wo wir unter Sanktionen kämen, wären sicher die Bankenregulierungen. Also dass man mit russischen Banken nicht handeln darf. Das hätten wir wahrscheinlich keine Wahl, außer sie auch durchzuführen.
Und du unterstützt eigentlich die absolute Neutralität. Also du findest das ein grundsätzlich richtiges Konzept für die Schweiz.
Ja.
Warum ist das eigentlich wichtig? Also warum ist es auch der differenziellen Neutralität überlegen?
Die Sicherheit durch Neutralität schafft man, wenn man zwei Dinge zustande bringt. Wenn man den einerseits nicht bedrohlich wirkt und andererseits den anderen Staaten hilft. Also wenn man es immer wieder schafft zu sagen, guckt, wir können euch gar nichts antun, ihr seid sicher, ihr braucht euch nicht vor uns zu fürchten. Man kann dann trotzdem eine Armee haben und sagen, aber wenn ihr dann kommt, dann geben wir euch auf den Kopf. Also dann sprengen wir auch unsere Brücken in den und Eisenbahnwege, da habt ihr nichts davon. Aber wenn ihr mit uns kooperiert, dann habt ihr nichts von uns zu befürchten. Und ihr gewinnt von uns. Also wir helfen euch. Wir helfen euch, wo auch immer wir können. Einfach so weit, wie das der andere dann auch zulässt. Das ist dann auch der ganze Punkt der guten Dienste, dass die Schweiz immer wieder beiden Parteien gesagt hat, wenn ihr unsere Hilfe wollt, dann helfen wir euch. Immer im Einverständnis mit dem anderen. Und so hat die Schweiz diplomatisch häufig auch Erfolge erzielen können, auch humanitär gewisse Schmerzen lindern können, obwohl das Gegenstück dann auch immer ist, dass man natürlich mit beiden Seiten weiter Handel treibt, unter Umständen dann sogar diesen beiden Kriegsparteien hilft, ihren Krieg weiterführen zu können. Die zwei Seiten gehen immer Hand in Hand. Aber ich bin dafür, dass wir als Schweizer versuchen, weiterhin unsere Sicherheit darüber zu sichern, dass wir nicht bedrohlich sind und dass wir allen helfen. Und das bedeutet eben allen helfen. Das bedeutet nicht nur der Ukraine zu helfen, sondern auch den Russen. Natürlich jetzt nicht im Krieg, sondern wenn möglich, den Krieg runterzufahren und auch das Vertrauen der Russen, wenn möglich, zurückzugewinnen. Also im Moment haben die Russen mehr Vertrauen zu den Türken als zu den Schweizern, weil sich die Türken innerhalb der NATO neutraler verhalten als die Schweiz außerhalb der NATO, wenn es um Sanktionen geht zum Beispiel. Und das hat man gesehen, dass 2022 fast in Istanbul ein Friedensabschluss zustande gekommen wäre über die Vermittlung von Herrn Erdogan.
Gibt es aber auch Nachteile der absoluten Neutralität? Also eben, du hast die Banken angesprochen, da kann ja schon die USA unheimlich Druck ausüben, wenn sie denn will. Und das macht sie wahrscheinlich auch.
Tut sie. Aber das hat mit der Neutralität an sich eigentlich nichts zu tun. Das sind wir als Kleinstaat halt einfach abhängig. Also wir haben uns, kein Staat lebt alleine, aber vor allem Kleinstaaten müssen ja immer wieder um ihre Wirtschaft am Leben zu halten, viel mit anderen Staaten handeln. Also eine USA oder Russland haben natürlich viel größere Gebiete und darum auch viel mehr Ressourcen. Auch diese Staaten können nicht alles selber tun und müssen Handel treiben mit anderen. Aber die Schweiz noch umso mehr. Also gerade als Handelsnation müssen wir mit anderen Staaten auskommen, um zu importieren und zu exportieren. Aber das ist nicht prinzipiell ein Problem der Neutralität, sondern des Status unseres Kleinstaates innerhalb des Weltgefüges.
Du hast vorhin die NATO angesprochen. Was denkst du, wäre ein NATO-Beitritt mit der Neutralität vereinbar aus deiner Sicht?
Nein.
Nein.
Also es gibt keine Klausel im Völkerrecht, die sagt, dass das nicht geht. Aber es ist natürlich extrem schwer vorstellbar, dass dich noch irgendjemand als neutral wahrnimmt, wenn du Teil von einer Militärallianz bist. Und Wahrnehmung ist in den internationalen Beziehungen das A und O. Also schon im Moment sagen die Russen, sie glauben uns nicht mehr, dass wir neutral sind. Wobei die Russen dabei natürlich auch nicht ganz ehrlich sind, denn wir sind noch immer auch die Schutzmacht der Russen in Georgien und umgekehrt. Also es gibt noch immer Gebiete, wo wir den Russen auch noch immer helfen, wo sie das auch immer noch annehmen. Aber den Stellenwert, den wir mal hatten, gegenüber ihnen haben wir verloren und auch gegenüber anderen, die nehmen uns nicht mehr so wahr. Und diese Wahrnehmung müsste man wieder korrigieren, meiner Ansicht nach, damit uns niemand wahrnimmt als Teil einer feindlichen Allianz.
Was würdest du der Schweiz empfehlen? Wie soll sie sich gegenüber der NATO verhalten?
Gute Beziehungen mit der NATO führen, aber sich, wenn möglich, nicht abhängig von der NATO machen und vor allem den momentanen Kurs auf allen Ebenen mit der NATO kooperieren zu wollen, was so weit geht, dass in den Sicherheitspapieren des Bundesrates drinsteht, dass man Interoperabilität herstellen soll und dass man sich auch von der NATO zertifizieren lassen soll, dass man Day Zero Connectivity hat, also dass wir vom Tag 1 an so mit NATO kompatibel sein wollen. Damit würde ich auf jeden Fall aufhören, weil wenn man den NATO-Beitritt vorbereitet, da darf man sich nicht wundern, wenn man irgendwann NATO-Mitglied wird. Also das ist...
Ja, also das fällt mir auch auf. Es ist eigentlich eine Art schleichender NATO-Beitritt im Gange und der wird auch unterstützt, zum Beispiel von der FDP oder von Teilen der FDP. Kann es denn sein, dass die Schweiz eines Tages aufgefordert wird, die Beistandspflicht in Artikel 5 zu befolgen?
Nur wenn wir beitreten.
Solange wir beitreten, ist das eigentlich nicht möglich. Aber ich meine, wir wissen ja alle, wenn Krieg herrscht, dann wird schnell alles anders. Also ich meine, wenn diese ganze Interoperabilität, schwieriges Wort, da ist, dann sagen doch die Leute, jetzt habt ihr mit uns trainiert, jetzt macht ihr doch bitte auch mit.
Ja, das ein anderes Szenario ist meines Erachtens wahrscheinlicher, dass wir uns jetzt so sehr interoperabel machen und schon in Systemen mitmachen, dass wir dann gar nicht mehr, wenn es zum Kriegsfall kommt, können wir gar nicht aufhören, damit mitzumachen. Nehmen wir das Sky Shield. Also wenn man mal ein Sky Shield aufbaut, wobei niemand weiß, was da drin enthalten ist. Also ich habe dieses Dokument gesucht, was da unterschrieben wurde, diese Absichtserklärung, die ist nirgends veröffentlicht. Wir wissen nicht, wie dieses Sky Shield schlussendlich funktionieren wird. Auf jeden Fall ich nicht oder wir Außenstehende nicht. Aber wenn man mal etwas entwirft, wo dann die Schweizer Systeme integriert sind in Systeme, die zum Beispiel von Berlin oder von Rom aus manipuliert werden und wo sich dann einfach die Schweizer Radioteleskope oder was auch immer es ist, sich dann ausrichten, ja, da sind wir dann einfach dabei. Und das würde dann bedeuten, dass wenn ein Feind dieses Sky Shield offline nehmen will, dass man halt die Schweizer Installation auch rausnehmen muss. Das ist dann die Gefahr, oder? Dass wir dann gewisse Teile der Souveränität aufgeben. Ich weiß nicht, ob es genau so funktioniert oder nicht, aber ich sehe die Gefahr eher aus dem operativen Rahmen, aus dem man dann vielleicht nicht rauskommt, eher als dass jemand sagt, ihr müsst jetzt diesen Beistandspflicht übernehmen. Weil wir sehen im Moment in der Ukraine, man kann durchaus nicht Mitglied der NATO sein und trotzdem von der NATO, also mit allen Waffensystemen ausgerüstet werden. Wobei die Ukraine natürlich die absolute schlimmste Karte gezogen hat, die es gibt. Also Ort eines Stellvertreterkrieges zu sein und von der NATO gegen die Russen geschubst zu werden und von den Russen zurückgeschlagen zu werden. Also die Ukraine ist der schlimmste Fall, den man sich vorstellen kann. Dass es in der Schweiz so weit kommt, kann ich mir fast nicht vorstellen, einfach aus der geografischen Lage heraus, weil wir von NATO-Ländern umgeben sind. Also NATO oder ein neutraler Staat wie Österreich.
Wie nimmst du eigentlich die Medien wahr, also bei der Berichterstattung über das Interview mit Tucker Carlson mit Wladimir Putin habe ich was von dir gelesen, dass du dich gefragt, wieso niemand auf den Inhalt eingeht, stattdessen, dass der Journalist Tucker Carlson kritisiert wird, dass er das Interview überhaupt geführt hat. Du hast dabei geschrieben, das sei symptomatisch für die totale journalistische Abhängigkeit unserer Medien von der Agenda der Amerikaner und Ausdruck der transatlantischen ideologischen Gleichschaltung.
Ja, das nehme ich auch so wahr. Wir haben zum Glück noch Ausnahmen wie der Schweizer Monat und wie die Weltwoche, wie auch einige, zum Beispiel das Magazin International bei den Österreichern. Es gibt schon noch also journalistische Leistungen, die sich auch kritisch zu diesen Tendenzen bewegen. Aber was wir im Moment wahrnehmen, und das stehe ich dahinter, das ist eine Gleichschaltung der Berichterstattung in den europäischen Medien, und da gehört die Schweiz auch dazu. Also wenn man sich anschaut, wie die NZZ über den Ukraine-Krieg berichtet und wie extrem einseitig das Ganze beleuchtet wird und wie das auch mit ideologischer Brille angeschaut wird und dann auch immer wieder NATO-Positionen wiedergegeben werden, dass halt eben jetzt der Friede in der Ukraine kriegt man durch Waffen hin und solche Sachen. Also im Moment gibt es eine mediale Gleichschaltung, die nicht vom Staat herkommt, sondern eher wie Noam Chomsky und Herman gesagt haben, die so eine Gleichtaktung ist, weil man weiß, was man berichten muss, wenn man weiter nach oben kommen will, respektive wenn man sich nicht selber ins Aus manövrieren will mit den Leuten, die alle ähnlich denken. Und dieses Problem haben wir im Moment. Das ist eine wie sie haben diese epistemische Bubble im Mainstream drin, wo eben nicht alle dazu gehören, und es gibt auch Ausnahmen, also auch die NZZ publiziert mal andere Artikel und so weiter, aber grosso modo drückt unser Mainstream Medien in die gleiche Richtung wie NATO und USA und so weiter und übernehmen viel von New York Times, übernehmen viel von Reuters und AP. Das sind diese, an denen richten sich viele Schweizer Medien aus. Was die schreiben, muss wahr sein und dann geht man in die gleiche Richtung. Und dann haben wir halt ein epistemisches Problem.
Genau, und umgekehrt ist alles, was dann von Russland kommt, eine Lüge und muss eigentlich schon fast verboten werden. Also ich finde die Verbote natürlich auch total übertrieben. Es ist klar, dass diese Propaganda stattfindet, aber...
Der Punkt ist, es betreiben alle Propaganda,
ja, genau.
Ob sie es wissen oder nicht. Und da muss ich den Bundesrat auch ein Kränzchen winden, denn als er die Sanktionen übernommen hat, hat er dann aber gleichzeitig gesagt, die RT, also Russia Today und Sputnik-Verbote, das machen wir in der Schweiz nicht. Weil da haben sie eine schöne Formulierung gewählt, im Sinne von, das deckt sich nicht mit unserem Verständnis einer liberalen Gesellschaft. So ähnlich.
Und ich gesagt, okay,
danke, Herr Bundesrat. Also danke an die Bundesräte, unsere sieben, dass ihr da entschieden habt. Nein, also Meinungsfreiheit gilt noch und Informationsfreiheit gilt auch. Darf sich jeder aussuchen, wo er seine Propaganda abholen will.
Mhm. Du hast im gleichen Artikel auch geschrieben, ich zitiere, überall im Westen wird massiv Propaganda veranstaltet. So ganz generell gefragt, unterschätzen wir im Westen, wie sehr wir auch der Propaganda des Westens ausgesetzt sind?
Ja, absolut. Weil nochmal, das Problem ist, dass alle Propaganda betreiben und auch wenn die Blätter und die Schreiberlinge nicht wissen, dass sie das tun, jeder schreibt in einer gewissen Blase drin, also mit gewissen Einstellungen. Es ist wirklich, wirklich schwierig, objektiv zu schreiben. Und auch wenn man objektiv schreibt, dann muss man ja eine Auswahl treffen. Was mache ich rein und was nicht? Und ich plädiere dafür, dass wir einfach alles als Propaganda wahrnehmen sollten. Leichter, seichter oder mehr. Aber dass wir von dieser Idee wegkommen sollten, dass wenn man die NZZ liest oder den Tagesanzeiger liest, dass man dann die objektive Wahrheit über die Welt erfährt. Mhm. Weil das wissen wir zu Genüge, da geht man 3 Jahre zurück, da merkt man, nein, da war nicht so, hat nicht gestimmt. Und das müssen wir uns einfach, wenn wir die Medien lesen, immer und immer wieder vor Augen führen und darum müssen wir vergleichen, wer sagt was. Und das ist halt eine große Aufgabe, also eine große Last auch auf den Leser. Aber sonst kommen wir aus dieser langsamen Gleichtakt und Gleichschaltung nicht raus.
Das ist gut für uns Journalisten, ein bisschen mehr auch vielleicht die russische Propaganda zu lesen. Muss ich jetzt vielleicht mal die Pravda lesen?
Ja, was? Also nicht Pravda, Sie können einfach RT lesen und sagen, was wollen die Russen, dass ich als Wahrheit akzeptiere? Und dann lesen Sie die New York Times. Was will die New York Times, dass ich als Wahrheit akzeptiere? Dann vielleicht noch ein Reuters-Artikel und dann vergleicht man mal. Und natürlich kommt da nicht eine Eindeutigkeit raus, aber man kriegt ein besseres Gespür dafür, was denn jetzt von den verschiedenen Seiten eigentlich porträtiert wird. Und in diesem Raum muss man sich bewegen. Denn wenn wir die Russen einfach ignorieren oder die Chinesen, ja, dann deren Perzeption geht nicht weg. Wir wissen dann einfach nichts über deren Wahrnehmung. Und dann plötzlich denkt man, die Russen machen, was sie machen, weil sie böse sind und die Chinesen, weil sie gierig sind oder was auch immer. Und das sind natürlich sehr schlechte Erklärungsmuster, um zu verstehen, was weltweit vor sich geht.
Gut, Pascal Lottert, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.